Yes, ich wünsche uns auch eine richtig gute und gesegnete Zeit hier. Hallo, herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid. Schön, dass ich hier bin. Amen. Nee, ist wirklich schön, euch zu sehen, ihr Lieben. Genau, ich habe heute Morgen schon gepredigt, das erste Mal hier im 10.30 Uhr Gottesdienst in der Brücke, wow, das erste Mal jetzt auch im 5 p.m., schön euch alle zu sehen. Genau, worum geht es heute? Es geht um spröde Lippen und darum, dass sie wieder soft werden. Nein, also vielleicht. Letzte Woche ging es tatsächlich um Josef. Ich weiß nicht, wer von euch letzte Woche da war. Für diejenigen, die es nicht waren, es ging so ein bisschen darum, um die Begegnung von Josef mit diesem Engel im Traum, bevor Jesus geboren wurde. Und es ging darum, was Josefs Perspektive auf die Weihnachtsgeschichte, auf diese Ankunftsgeschichte Jesu in dieser Welt gewesen ist. Und es ging darum, was die Ankunft Jesu mit dem Leben von Josef gemacht hat und was es mit unserem Leben machen kann. Und wir wollen genau da weitermachen in dieser Adventszeit. Wir wollen uns verschiedene Perspektiven von verschiedenen Personen aus der Bibel anschauen und wie die Ankunftszeit von Jesus, die Weihnachtszeit, sie bewegt hat. Und heute geht es um eine Personengruppe, um die Personengruppe der Engel. Der Titel der Predigt ist Gabriel, wie Gott die Stille bricht. Und dafür möchte ich einmal kurz den Rahmen abstecken. Wo befinden wir uns, wenn wir in die Weihnachtsgeschichte reinschauen? Es ist ungefähr das Jahr Null, pipapo, ein, zwei Jahre davor oder danach, ist ja auch ungefähr egal. Und die neuesten Schriften des Alten Testaments, die die Juden damals hatten, die neuesten Schriften des Alten Testaments waren 400 Jahre alt ungefähr. 400 Jahre lang haben die Juden darauf gewartet, dass etwas Neues kommt. 400 Jahre Stille von Gott. 400 Jahre lang kein Prophet, der ihnen gesagt hat, was es mit Gott auf sich hat und was er von ihnen möchte. 400 Jahre lang niemand, der gesagt hat, da gibt es diesen Messias, der kommen wird. Aber davor haben sie davon gesprochen. Es wird dieser Messias kommen, dieser Retter, dieser König, dieser neue König von Israel, der sie alle retten wird. Und das Volk Israel leidet unter der Schreckensherrschaft der Römer. Und sie sind so richtig, die haben eine richtige beschissene Zeit. So, die denken sich wahrscheinlich so, boah, kann endlich mal kommen, dieser Messias. Gott spricht doch mal endlich. Und dann, nach diesen 400 Jahren Stille, kommt ein Engel auf die Welt und er spricht erst zu Zacharias und dann spricht der Engel Gabriel zu Maria. Und da befinden wir uns. Und kurze Anekdote, wir waren vor 2 Tagen mit der Youth Base, alle die dabei waren, einmal strecken, da sind einige da, waren wir beim Schlittschuhlaufen. Ja, richtig geil. Und tatsächlich ist es so, wenn du mit 35 Leuten, so viele waren wir, wenn du mit 35 Leuten da ankommst, alle haben schön bezahlt, wir gehen rein und dann stellen sich alle gleichzeitig am Schlittschuhverleih an. Dann hast du auch erstmal Geduldsprobe. 35 Leute, die alle nacheinander da sagen, hallo, ich habe Schuhgröße 42. Ah nee, die sind doch nicht so, ich nehme doch 41 an, ich nehme die teuren, nee, ich nehme die günstigen. Ah nee, ja, was empfehlen Sie denn? Ah, wie, man muss einen Pfand abgeben, ich habe gar nichts dabei. Und das nach und nach und dann geht immer noch diese Frau erstmal mitten irgendwo in diese Kammer rein und du fragst dich so, was sucht die so lang? Ich habe doch gesagt, ich habe Schuhgröße 41. Und du wartest und wartest und wartest und ich war der allerletzte in der Schlange. Shoutout an die Leute, die ganz hinten in der Schlange waren. Und da haben sich noch Leute nach mir angestellt und ich dachte so, boah, die armen Leute, die kommen hier an, die haben mit dieser Riesengruppe nichts zu tun und die haben mir jetzt richtig gelitten. Und du schaust auf die Uhr, denkst du so, okay, kann mal vorangehen, es geht so langsam voran in der Schlange und du guckst und du schaust schon so ungeduldig auf die Eisfläche und du siehst schon alle anderen Schlittschuhlaufen und denkst dir so, es soll losgehen jetzt, ich habe jetzt endlich Bock auf die Eisfläche zu gehen. Und dann, 20 Minuten später, bist du endlich dran kriegst deine Schuhe, schlüpfst in diese Schlittschuhe rein, bindest die Schuhe zu und dann wird die Bahn zugemacht und diese scheiß Eismaschine fährt drauf. Und dann kannst du nochmal 10 Minuten warten. Ohne Witz. Das, wie lange sich so eine halbe Stunde anfühlen kann, ist insane. Und jetzt, stellt euch mal vor, das war nur eine halbe Stunde und die Israeliten haben 400 Jahre gewartet und gewartet und gewartet und gefühlt kam nichts. Und dann, nach 400 Jahren, kommt ein Engel und er spricht zu Maria. Und lasst uns mal in diesen Text reinschauen. Aus Lukas 1, die Verse 26 bis 38. Als Elisabeth im 6. Monat schwanger war, sandte Gott den Engel Gabriel zu einer unverheirateten jungen Frau, die in Nazareth, einer Stadt in Galiläa, wohnte. Sie hieß Maria und war mit Josef, einem Mann aus dem Haus Davids, verlobt. Maria war noch unberührt. Sei gegrüßt, dir ist eine hohe Gnade zuteil geworden, sagte Gabriel zu ihr, als er hereinkam. Der Herr ist mit dir. Maria erschrak zutiefst, als sie so angesprochen wurde und fragte sich, was dieser Gruß zu bedeuten habe. Da sagte der Engel zu ihr, du brauchst dich nicht zu fürchten, Maria, denn du hast Gnade bei Gott gefunden. Du wirst schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen, dem sollst du den Namen Jesus geben. Er wird groß sein und wird Sohn des Höchsten genannt werden. Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Stammvaters David geben. Er wird für immer über die Nachkommen Jakobs herrschen und seine Herrschaft wird niemals aufhören. Wie soll das zugehen? Fragte Maria den Engel. Ich bin doch noch gar nicht verheiratet. Er gab ihr zur Antwort, der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Deshalb wird auch das Kind, das du zur Welt bringst, heilig sein und Gottes Sohn genannt werden. Und er fügte hinzu, auch Elisabeth, deine Verwandte, ist schwanger und wird noch in ihrem Alter einen Sohn bekommen. Von ihr hieß es, sie sei unfruchtbar. Und jetzt ist sie im 6. Monat. Denn für Gott ist nichts unmöglich. Da sagte Maria, ich bin die Dienerin des Herrn. Was du gesagt hast, soll mit mir geschehen. Hierauf verließ sie der Engel. Der Engel Gabriel begegnet Maria. Und zunächst sollten wir die Frage klären, was ist überhaupt ein Engel? Und dafür habe ich euch etwas mitgebracht. Und zwar, den Text erstmal durch. Mein Google-Bilder-Screenshot, wenn ich Engel suche, auf meinem Laptop. Wir finden zum einen ganz unten in der Mitte Bier. Bier mit dem Namen Engel. Wir finden 2 Bilder weiter rechts davon, so eine schöne kleine Engelsfigur, die ich bei meiner Oma auf der Fensterbank sehen würde. Noch ein Bild drüber, das irgendwie kam mir dieses Bild bekannt vor, mit diesen 2 verträumten Engelchen, die so nach oben gucken. Und eines, was alle diese Engel, außer das Bier, gemeinsam haben, ist, dass sie irgendwie so total süß und lieb aussehen, so ein bisschen pummelig irgendwie, kleine Flügelchen und so auf jeden Fall, ja, irgendwie lieb. Und dann habe ich euch noch ein anderes Bild mitgebracht, und zwar dieses hier. Da hat jemand versucht, eine Zeichnung anzufertigen, aufgrund von einem Text, den er in der Bibel gefunden hat, wo ein Engelwesen beschrieben wurde. Mit irgendwie 6 Flügeln und Augen auf den Flügeln und verschiedenen Tierköpfen und einem Auge. Also, das ist crazy. Was davon sind jetzt die Engel, frage ich mich. Und man denkt sich so, wenn so ein Engel aussieht, dann würde ich mich auch nicht wundern, dass irgendwie Maria Angst bekommen hat, als der bei ihr zu Hause war. Und dann habe ich noch was mitgebracht, und zwar eine Bibelstelle aus Hebräer 13, der Vers 2. Da schreibt der Autor vom Hebräerbrief, vernachlässigt nicht die Gastfreundschaft, denn durch sie haben etliche ohne ihr Wissen Engel beherbergt. Dieser Autor schreibt davon, dass die Leute gastfreundlich sein sollen, und im selben Zug schreibt er irgendwie davon, dass Engel anscheinend gar nicht so anders als Menschen aussehen würden, weil sonst würde man ja schon irgendwie merken, wenn man die zu Hause hätte. Aber wie sieht ein Engel jetzt wirklich aus? Beziehungsweise, was ist ein Engel überhaupt? Das Wort Engel kommt ursprünglich oder leitet sich ab von dem griechischen Wort Angelos. Das griechische Wort, was zu Deutsch übersetzt, einfach nur der Bote, der Botschafter. heißt, der Gesandte. Jemand, der eine Botschaft überbringt. Jemand, der eine Botschaft von Gott an den Menschen überbringt. Daher kommt das Wort Engel. Ein Mensch, nicht ein Mensch, ein Bote, jemand, der eine Botschaft von Gott zu den Menschen bringt. Das heißt, manchmal erscheinen sie irgendwie aus dem Nichts, manchmal kommen sie dahergelaufen wie ganz normale Typen, manchmal sehen sie voll crazy aus, manchmal erkenne ich sie, manchmal erkenne ich sie nicht, aber in jedem Fall haben sie eine Botschaft, haben sie etwas, was sie von Gott zu mir bringen möchten. Und nie, wenn du eine Geschichte in der Bibel liest, wo ein Engel zu einem Menschen spricht, geht es tatsächlich um den Engel selbst. Es geht immer um Mensch und Gott. Es geht immer um diese Begegnung zwischen Mensch und Gott. Der Engel sagt nicht, Maria, hab keine Angst, ich bin ja bei dir. Gabriel sagt nicht, du hast Gnade bei mir gefunden. Er sagt, du brauchst dich nicht zu fürchten, denn Gott ist bei dir. Du hast Gnade bei Gott gefunden. Also, was passiert in diesem Text, in dieser Begegnung zwischen Gabriel und Maria? Maria, eine ganz gewöhnliche junge Frau ihrer Zeit, ungefähr wahrscheinlich 12 bis 16 Jahre alt, verlobt mit Josef, lebt in einer Kleinstadt, begegnet einem Engel bei sich zu Hause. Und der Engel kommt rein und sagt, Gott ist mit dir, du wirst schwanger werden, du wirst ein Kind bekommen. Und Maria fragt daraufhin, wie soll das überhaupt funktionieren? Ich bin ja nicht mehr verheiratet. Und zur damaligen Zeit war es absolut klar, wenn du nicht verheiratet bist, dann hast du mit deinem Partner auch noch keinen Geschlechtsverkehr gehabt. Dementsprechend kannst du auch nicht schwanger sein. Und der Engel sagt, Gott wird mit dem Heiligen Geist über dich kommen und er wird ein Kind in dir erzeugen. Und dieses Kind sollst du Jesus nennen. Dieses Kind wird der Retter werden. Der Retter, von dem gesprochen wurde in den Prophetenbüchern des Alten Testaments. Für Gott ist nichts unmöglich. Und Maria sagt, okay, ich glaube dir. Es soll so geschehen, wie du es gesagt hast. Und ich will Gottes Dienerin sein. Gott durchbricht die Stille mit einer Begegnung. Gott durchbricht die 400 Jahre lange Stille mit einer Begegnung mit einer ganz gewöhnlichen jungen Frau. Gottes Stille der letzten 400 Jahre war nicht Gottes Abwesenheit, sondern eine Zeit der Vorbereitung. Und Maria war keine besonders bedeutende Person, weswegen Gott gesagt hat, okay, die ist super, die nehme ich. Sondern Maria hat dadurch an Bedeutung gewonnen, dass Gott sie erwählt hat. Und so ist es tatsächlich auch bei uns. Wenn du denkst, du müsstest erst eine bedeutende Person werden, damit Gott dich erwählt, dann denkst du falsch. Gott sagt, dadurch, dass ich dich erwähle, gewinnst du an Bedeutung. Gott begegnet also dieser unbedeutenden Maria und er gibt ihr eine Botschaft. Er sagt ihr, du wirst schwanger werden. Er gibt ihr eine Verheißung. Dein Sohn wird der König, der neue König, der Messias von Israel sein. Und er gibt ihr einen Auftrag. Und auch heute ist es noch so, dass Gott kein besonders großes Interesse hat an Menschen, die sich bedeutend fühlen. Versteht mich nicht falsch. Nur weil du eine Person bist, die im Rampenlicht steht, oder nur weil du eine Person bist, die sich nicht unbedeutend fühlt, heißt es nicht, dass Gott nichts mit dir zu tun haben will. Das will ich nicht sagen. Aber gerade dann, wenn du denkst, du bist es nicht wert, dass Gott dich erwählt, dann hat Gott ein besonderes Auge auf dich, würde ich behaupten. Dann sage ich dir, Gott hat etwas mit dir vor und Gott möchte dir begegnen und Gott möchte dir einen Purpose schenken. Und manchmal scheint es im Leben still zu sein. Ganz ruhig. Und du weißt nicht, was kommt. Und du hast das Gefühl, Gott spricht nicht. Dann möchte ich dir Mut machen, geduldig zu sein. Die Israeliten mussten 400 Jahre lang warten, bis Gott gesprochen hat. Und diese Stille ist keine Zeit der Abwesenheit, sondern eine Zeit der Vorbereitung. Und dann spricht Gott. Und wenn Gott spricht, dann ändert das alles. Maria plante also ein ganz gewöhnliches Leben. Sie plante, wie es damals zu der Zeit gewöhnlich war, zu heiraten, Kinder zu bekommen, Kinder aufzuziehen. Ihr Mann, Zimmermann, wird die Familie versorgen. Und Marias Leben wird sich nun komplett zu 180 Grad auf den Kopf stellen, wo Gott ihr begegnet und sagt, du wirst ein Kind gebären und es wird der Sohn Gottes sein. Und dein Leben wird sich nicht nur zum Positiven verändern. Ja, Gott gibt Maria die Verheißung, dass sie ein Wunder erlebt und dass sie schwanger wird. Gott gibt ihr eine Verheißung, dass ihr Sohn der König Israels werden wird. Aber Maria wird erstmal diejenige sein, die von allen Nachbarn komisch angeguckt wird, weil die alle wissen, hä, die ist doch gar nicht verheiratet, warum ist die schwanger? Und zur damaligen Zeit war das das absolute No-Go. Es ging gar nicht. Wenn du als Frau unverheiratet schwanger warst, warst du in dem Kulturkreis damals absolut ausgeschlossen. Du warst absolut ganz unten durch. Und sie wird erstmal Ablehnung erfahren, sie wird sich schämen, sie wird Schmerz erfahren. Aber das, was am Ende bei rumkommt, Jesus, der nicht nur ihr Leben auf den Kopf stellt, sondern am Ende auch mein Leben auf den Kopf gestellt hat und vielleicht auch dein Leben schon auf den Kopf gestellt hat, und wenn er es nicht getan hat, dann kann er es noch tun. Dieser Jesus ist mehr wert als all diese Scham, als all diesen Schmerz, als all diese Last, die Maria tragen musste. Und vielleicht planst du auch dein Leben ganz gewöhnlich durch, so wie Maria, und denkst, ja, wenn ich mit der Schule fertig bin, dann mache ich einen ganz normalen Job, dann werde ich heiraten, dann werde ich mir ein Haus bauen, schaffe, schaffe, Häusle bauen, sagt man doch im Schwabenland, oder? Als ich damals in der Schule war, das ist schon fast 10 Jahre her, das ist unglaublich, und kurz vorm Abi stand, hatte ich den Plan, Maschinenbau zu studieren. Ich hatte Physikleistungskurs, der mir fast das Genick gebrochen hat, aber ich hatte trotzdem irgendwie vor, Maschinenbau zu studieren. Ich werde Maschinenbauer, dann werde ich in meinem Dorf oder zumindest in der Umgebung bleiben, dann werde ich da einen Job machen und dann werde ich mir da irgendwann, keine Ahnung, ein Haus bauen, ein Haus kaufen, was auch immer, und ein ganz bequemes Leben führen. Und dann hat Gott diesen Wunsch in mein Herz hineingepflanzt, ihm voll und ganz nachzufolgen und mein Leben für ihn zu geben. Und ich habe mich dazu entschieden, nicht Maschinenbau zu studieren, sondern im Endeffekt die theologische Ausbildung zu machen, die letzten Jahre in der Straßensozialarbeit zu verbringen und jetzt in der Kirche zu arbeiten. Gottes Pläne stellen unser Leben manchmal ganz schön auf den Kopf. Und manchmal fühlt es sich an wie echt gar nicht so nice. Also ganz, ganz rein menschlich gesehen, ich habe Freunde aus der Schulzeit, die können das wirklich nicht nachvollziehen, dass ich in der Kirche arbeite. Die würden mir auch sagen, also hättest du mal Maschinenbau studiert, dann könntest du dir jetzt auf jeden Fall schon dein Haus leisten. Aber darum geht es ja im Endeffekt gar nicht. Und im Endeffekt bin ich dankbar dafür, dass ich nicht den Weg gegangen bin, den ich damals hätte gehen wollen, sondern ich bin dankbar, dass ich auf Gottes Reden gehört habe, dass ich auf das, was er in mein Herz gegeben hat, gehört habe und dass ich gesagt habe, okay Gott, ich lasse meine eigenen Träume los und ich gehe diesen Weg. Und auch wenn es nicht nur angenehm ist, auch wenn viele Leute mich schief angucken dafür, dass ich dir nachfolge, auch wenn Leute mich als dumm betiteln, möchte ich darauf nicht hören, weil ich weiß, wie viel mehr dahinter steckt. Weil ich weiß, wie viel Mehrwert es hat, wenn ich weiß, dass meine Schuld mir vergeben ist, wenn ich weiß, dass Menschen dich kennenlernen dürfen durch mich, wenn ich weiß, dass ich Wunder erleben darf, weil ich mit dir gemeinsam lebe, Jesus. Lasst uns unsere eigenen Wünsche, Träume und Ideen für unser Leben nicht eine Bremse sein für Gottes Reden. Marias Ja zu Gott darf unser Vorbild sein. 4 Schritte kann ich in dem Text erkennen. 4 Schritte der Jüngerschaft, die Maria durchgegangen ist. Der erste Schritt ist das Hören. Maria war da. Ich glaube, also in dem Fall muss man auch ehrlich sagen, okay, wäre auch schwer gewesen, da nicht zuzuhören. Da kommt auf einmal ein Engel bei Maria zu Hause an und er erzählt ihr, was Gottes Plan für ihr Leben ist. Aber sie hat zugehört. Und der zweite Schritt ist, fragen. Und andere Charaktere der Bibel haben das nicht so einfach erlebt wie Maria. Dazu in 2 Wochen mehr bei Zacharias. Aber Maria war sich unsicher und sie hat nachgefragt, wie soll das gehen? Also ist doch unrealistisch, oder? Und manchmal ist es auch so, dass wenn Gott zu uns spricht, dass es sich anfühlt wie, bin ich mir jetzt aber nicht so sicher. Keine Ahnung, ob ich das will, keine Ahnung, ob das stimmt. Und dann ist es wichtig, dass wir hinterfragen und dass wir nicht stehen bleiben. Dass wir nicht sagen, okay, weg damit. Dass wir aber auch nicht sagen, okay, ich laufe blind hinterher, sondern okay, dann frag mal nach. Dann schau mal in deine Bibel rein. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht, wenn du irgendwie einen Eindruck bekommst, was du damit machst. Aber schau mal in die Bibel und schau mal, ob da irgendwas dazu steht. Ob sich das bestätigt oder ob sich das vielleicht auch total widerlegt. Geh ins Gespräch mit Leuten, frag nach, bohr nach. Gott ist nicht sauer, wenn du eine Frage an ihn hast. Und der dritte Punkt, den Maria gemacht hat, ist Vertrauen. Sie hat gehört, was der Engel ihr gesagt hat und sie hat gesagt, okay, ich glaube, dass das stimmt. Und ich glaube, dass Gott etwas vorhat. Und der vierte Punkt ist Dienen. Maria hat gesagt in Vers 38, ich bin die Dienerin des Herrn. Was du gesagt hast, soll mit mir geschehen. Hierauf verließ sie der Engel. Maria hört also diese Nachricht, die der Engel ihr überbringt. Sie fragt nach, wie soll das gehen? Der Engel gibt ihr eine Antwort. Sie vertraut darauf, dass das, was der Engel ihr über Gott sagt, stimmt. Und sie dient Gott mit ihrem Leben. Sie hat ihr ganzes Leben am Ende aufgeopfert, um diesen Jesus großzuziehen. Sie hat viel Schmerz erlebt, sie wurde schief angeguckt, aber sie hat gesagt, okay Gott, ich möchte dir dienen. Ich möchte diesen Weg mit dir gemeinsam gehen. Und Gottes Wirken hat in Maria dann angefangen, als sie gesagt hat, ja, ich bin die Dienerin des Herrn, was du gesagt hast, soll geschehen. Als sie gesagt hat, dass sie Gott dienen möchte und dass sie das annimmt, hat Gott in ihr angefangen zu wirken. Und genau so ist es mit uns. Wenn du möchtest, dass Gott in dir wirkt, dann darfst du heute sagen, okay Gott, ich möchte dein Diener, ich möchte deine Dienerin sein. Ich möchte mein Leben mit dir und für dich leben. Und dann wirst du erleben, wie Gott etwas in deinem Leben bewirkt. Und dann wirst du erleben, wie Gott etwas nicht nur in dir drin, sondern auch um dich herum bewirkt. Wo bricht Gott heute unsere Stille? Und ich möchte dir jetzt nicht sagen, dass du erwarten sollst, dass nächste Woche bei dir zu Hause ein Engel in der Tür steht. Manchmal bricht Gott die Stille nicht mit einem lauten Knall, sondern mit einem leisen Wort. Und Gott spricht oft so anders, als wir es erwarten. Vielleicht hast du schon mal erlebt, dass Gott zu dir gesprochen hat, als du in der Bibel gelesen hast. Vielleicht hast du schon mal erlebt, dass Gott etwas in deinem Herzen bewegt hat, als du zu ihm gesungen hast. Vielleicht hast du auch schon mal erlebt, wie Gott zu dir gesprochen hat durch einen Menschen, mit dem du ins Gespräch gegangen bist. Gott spricht auf so verschiedene Arten und Weisen. Und manchmal, bin ich ehrlich, liegt es gar nicht so sehr daran, dass Gott schweigt, sondern dass ich so viel Lautstärke in meinem Leben habe und dass ich immer die Lautstärke hochdrehe, sodass ich ihn gar nicht hören kann. Wann hast du das letzte Mal wirklich stille Zeit gehabt? Und nicht stille Zeit im Sinne von, ich lese meine Bibel jeden Morgen, sondern stille Zeit im Sinne von, ich setze mich 5 Minuten hin und es ist wirklich still. Und ich mache nicht Worship Instrumental im Hintergrund an. Und ich singe nicht und ich lese nicht, sondern ich nehme einfach 5 Minuten Stille. Und ich warte auf Gottes Reden. Und ich glaube, dass es ein Schlüssel ist, dass wir Gott begegnen können, wenn wir sagen, okay, Gott, dein Wille geschehe, nicht meiner. Und dann Stille. Und ich möchte nochmal zurückkommen auf das Beispiel mit dem Schlittschuhverleih. Manchmal ist es in unserem Glaubensleben so, wie letzten Freitag, als ich beim Schlittschuhverleih gestanden habe und ewig warten musste. Manchmal ist es in unserem geistlichen Leben auch so, dass ich auf Gottes Reden warte und warte und warte und warte, aber es will irgendwie nichts kommen. Keine Ahnung, an welchem Punkt du stehst, ob du sagst, Gott hat noch nie zu mir gesprochen, also keine Ahnung, wie das gehen soll, oder ob du sagst, hey, ich habe doch Gott schon erlebt, aber warum spricht er denn jetzt nicht mehr? Und ich weiß nicht, ob du diese Menschen kennst. In meiner letzten Kirche in Berlin hatte ich so einen Kollegen, der ist jeden Sonntag, wenn ich den getroffen habe, hat er mir erzählt, was Gott letzte Woche in seinem Leben gemacht hat. Hat er erzählt, wie Gott zu ihm gesprochen hat, in welche Bahn er einsteigen soll. Und dass er die eine Bahn doch noch wegfahren lassen soll und die nächste nehmen soll. Wo du dir so denkst, hä, ich check's gar nicht. Und es gibt so Menschen, dass du das Gefühl, 24/7 spricht Gott zu denen. Gott, warum sprichst du nicht zu mir? Manchmal fühlt es sich an wie eine Ewigkeit warten. Und ich habe keine Zauberformel für dich oder eine perfekte Morgenroutine oder ein Gebet, was du 1:1 nachsprechen sollst und dann wird dir nächste Woche ein Engel in der Tür stehen. Habe ich nicht für dich. Wäre schön, wenn du es hast, gib es mir. Ich brauche das. Aber ich will uns allen Mut machen, uns Zeiten der Stille zu nehmen, damit Gott die Stille durchbrechen kann. Gott hat damals 400 Jahre lang geschwiegen, um dann bei Maria durch diese Begegnung mit dem Engel die Stille zu brechen. Lasst uns also nach Möglichkeit keine 400 Jahre, aber ein paar Minuten Stille in unserem Alltag nehmen, damit Gott auch die durchbrechen kann. Und ganz konkret möchte ich uns alle herausfordern, in der kommenden Woche 5 Minuten Stille. Ich weiß nicht, wie oft du das machen möchtest. Du musst auch gar nicht mitmachen, wenn du nicht willst. Aber ich fände es cool, wenn wir sagen, okay, wir lassen uns herausfordern und wir machen das. 5 Minuten Stille. Vielleicht willst du 5 Minuten Stille jeden Morgen machen oder jeden Abend oder vor jeder Mahlzeit oder einmal nächste Woche. 5 Minuten wirklich Stille. Einfach nur, Gott, dein Wille geschehe, nicht meiner. Und dann 5 Minuten ruhig. Wie gesagt, auch das ist kein Fingerschnips und Gott wird auf jeden Fall zu dir sprechen. Aber schaff Raum in deinem Leben, in den Gott reinsprechen darf. Schaff Zeiten der Stille, die Gott durchbrechen kann. Ich möchte noch zum Ende beten, dass genau das geschieht. Vater, ich bete, dass du uns ruhig machst und dass du unsere Herzen ruhig machst und dass du uns offen machst für dein Reden. Vater, ich bete für Zeiten der Stille in unserem Alltag und ich bete, dass du sie durchbrichst. Vater, wir wollen dir dienen. Nicht unser Wille soll geschehen, sondern deiner. In deinem Namen beten wir, Jesus. Amen.